Guten Abend, liebe Geschwister, wir wollen im Namen des Herrn und Hauptes Jesus Christus auch diese Abendversammlung beginnen und miteinander aus dem Lied 1062 singen. Durch unsere Umschichtungen hat es sich ergeben, dass ich jetzt auch selber die Einleitung mache heute Abend. Wir wollten nicht zu viel durcheinander erzeugen. Ja, ich hoffe, ihr seht es nach. Also 1062, alle Verse bitte. Ich möchte bitten, dass zwei Brüder mit uns zu Anfang beten, bitte.
Dass du uns geöffnete Ohren und Augen des Herzens schenkst, dass wir noch aufnahmefähig sind und bleiben, ja. Und danke dir, dass wir jetzt im Frieden beieinander sein dürfen. Ja. Schenk jetzt dem Albrecht ein freudiges Auftun seines Mundes, rede du durch ihn und segne sein Wort, was du uns durch ihn sagen willst. Wir loben und preisen dich und sagen dir Dank, du treuer guter Vater, im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Herr Jesu, wir trauen und vertrauen und glauben deiner Verheißung, die du zu uns gesagt hast, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Und so warst du heute schon unter uns gegenwärtig. Und wir wissen, du bist auch jetzt gegenwärtig und möchtest uns wieder füllen mit deiner großen Gnade und Gottes Liebe. Wir danken dir auch für den äußeren Frieden, den du uns gegeben hast und geschenkt. Und dürfen wir dich bitten, auch um den inneren Frieden, den du ja selber bist. Und so, Herr, gib, dass wir jetzt hören können, wie Jünger hören. Dass wir hören können und dürfen, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Amen.
Amen. Wir sind ja in der Betrachtung der Geschichte Israels, zumindest einige Schlaglichter aus ihrer Geschichte. Ja, denn mehr haben wir ja nicht Zeit, sonst müssten wir nicht nur bis Mitternacht fortfahren, wie das Paulus einmal getan hat, sondern wir müssten mehrere Wochen zusammen sein, um eben die ganze Schrift zu durchforsten. Und es geht mir immer wieder in der Vorbereitung so, dass ich Mühe habe, Dinge wegzulassen, ja? Weil die Fülle des Wortes ist manchmal wirklich erdrückend. Und wenn man zu wenig Bibelstellen liest, ich denke, dann versündigen wir uns auch, denn wir kommen ja zusammen, um das Wort zu hören. Ja? Also sollte auch das Wort und seine Inhalte den Schwerpunkt unserer Dienste bilden. Und so ist es immer eine Gratwanderung. Ja? Und so möchte ich euch herzlich bitten, dass ihr mitbetet jetzt, damit das zur Sprache kommt, was dem Herrn wohlgefällig ist. Ich möchte an der Stelle auch noch Grüße sagen von meinem Vater. Hat mir das extra aufgetragen, auch wenn die meisten ihn wohl nicht kennen. Aber er ist auch in Gedanken und mit seinen Gebeten bei uns.
Und du lässt deinen Vater von der Versammlung ganz herzlich grüßen.
Dankeschön, ja. Nun, wir sind in der Betrachtung von Gottes Weg mit seinem 12-stämmigen Volk Israel heute am Königtum, an dem Beginn, an der Teilung und dem Ende des Königtums. Und wir sehen schon, es sind drei Begriffe, das ist wirklich nur ein Schlaglicht. Und ich habe mich riesig gefreut, als die Einladung mit der Themenliste angekommen ist vor ein paar Wochen, dass der Herr einfach die Herzen derer geleitet hat, die sich vorbereiten. Denn es kommen bestimmte Themen in Ausschnitten mehrfach dran. Also sind es Schwerpunkte, die der Herr einfach bilden möchte, auch in diesen Tagen. Und es ist gut, wenn wir darauf achten und dankbar sind. Nun, das wäre der 9. Punkt im Reihe unserer Betrachtung. Königtum, Beginn, Teilung und Ende. Der 1. Unterpunkt wäre der Anfang bis Salomo. Zunächst gab es ja nach dem Tod Josuas und der Landnahme etwa für 450 Jahre Richter. So sagt es uns Paulus in der berühmten Rede in Apostelgeschichte 13, Vers 20. Und diese Zeit charakterisiert das Wort, ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das kommt uns irgendwie bekannt vor. Es scheint heute wieder modern zu sein. Und das steht ganze zweimal im Richterbuch, nämlich in Kapitel 17, Vers 6 und schließlich der letzte Vers. Das ist fast wie ein böses Vermächtnis, ja, dieser Zeit. Israel trieb nicht alle Kanaaniter aus und die von ihnen übrig gelassenen Reste wurden ihnen wie prophezeit in den Büchern Mose zum Fallstrick. Dazu kam nach Psalm 106, Vers 35, die Vermischung mit den Bewohnern des Landes. Und das ist ein besonders betrübliches Werk Satans, dass er die Vermischung in das Volk Gottes hineinbringt. Oft sind es ja die Mischungen, die Katastrophen großen Ausmaßes anrichten. Ja, es ist nicht der Komplettabfall, der würde ja auffallen, sondern es ist die Vermischung, die auch für die Gemeinde oft zu Katastrophen geführt hat und zu falschen Auslegungen und all den ganzen Sachen.
Auch bei dem Auszug aus Ägypten,
ja,
da zu Mischvolk mit auf.
Ja, und das Mischvolk machte das Volk lüstern in der Wüste. Ja, das ist genau ein sehr guter Beitrag, danke. Gott hat ihnen auch aus diesem Grund nicht das ganze Land gegeben. Das hatten wir gestern schon erwähnt, nach 5. Mose 19, 8 und 9. Und das Land war ja in 1. Mose 15, dem Abraham bereits vom Bach Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat, verheißen. Aber nur dann, wenn sie den Ordnungen Gottes gehorchen. Nur dann bekommen sie in Etappen das ganze Land. Die Zeiten der Richter sind charakterisiert dadurch, dass es zwischen 8 und 40 Jahre lange Perioden von Gericht und Knechtschaft unter die umliegenden und noch in ihrer Mitte lebenden Völker gegeben hat. Und die wechselten mit einer solchen der Befreiung und der Befriedung durch den Gott Israels ab, der ihnen da und dort Richter gegeben hat, wie Simson, Jephtha, Othniel und so weiter, wie Gideon. Und die Ruhezeiten, die lagen so zwischen 20 und 80 Jahren, wenn man das mal durchliest. Ja. Und die Hauptgeißel waren stets die Philister. Und die waren ja auch nicht originär von Palästina, denn die sind von Zypern ursprünglich hergekommen, von Kaftor, so hieß die Insel im Altertum. Und sie kamen von dort her und wurden dort ansässig, in Palästina. Und selbst in noch einige Jahre von Davids Regierungszeit waren die Philister Geißel für das Volk.
Gibt es da eine Parallele zu den Palästinensern?
Ich weiß es nicht. Also vom Namen her möglicherweise schon. Ja. Die letzten Richter in Israel waren Eli, das war ein Levit, der Priester, gefolgt von Samuel, der ein Ephraimiter war. Ja, ist interessant, ich nenne das extra, weil das einfach Bedeutung hat. Und den Samuel hat der Herr selber berufen. Die Priester waren ja von Gott bestimmt als solche, als die geistlichen Führer Israels. Und da gab es auch gewisse Erbfolgen, denn es durften nur aus bestimmtem Geschlecht die hohen Priester sein. Ja. Und das Geschlecht war inzwischen bereits ziemlich verkommen. Und die Söhne Elis, die haben Götzendienst getrieben, letztlich. Und so hat Samuel einfach einen anderen berufen, nämlich den Samuel. Als Kind schon war er dort bei Eli. Und das Wort war selten in jenen Tagen, heißt es. Ja? Und Gesichte waren wenig häufig, können wir im 1. Samuel-Buch vorne lesen. Nun, das Königtum in Israel basiert leider auf der Verwerfung Jehovas, des Gottes Israels, als König über sein Volk unter Samuel. Hat heute Morgen ja unser lieber Bruder Markus darüber gesprochen und es ist schön, ich kann jetzt da einfach mal wiederholen, ja, bis auf die Geschwister, die heute Abend eben da sind und es heute Morgen nicht mitbekommen haben. Der Samuel hatte auch etwas getan, was man nicht so richtig versteht. Ja, er hat seine Söhne eingesetzt, nachdem er alt geworden war. Und sie wandelten eben nicht in seinen Wegen. Und wir sehen daraus, dass bereits zu Beginn man sieht, es gibt keine geistliche Erbfolge. Also so wie die Eltern nicht die Gotteskindschaft auf ihre Kinder übertragen können, ja, so geht es auch dort nicht. Es müssen die Führungspersönlichkeiten im Reiche Gottes, ja, sage ich mal jetzt in Anführungszeichen, die müssen von Gott selber bestimmt werden. Ja. Das sieht man immer wieder in der Geschichte Israels. Ich lese aus 1. Samuel 8, 3-8. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, in den Wegen Samuels, und sie neigten sich dem Gewinne nach und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Das muss man den Ältesten zugute halten. Ja? Die haben das erkannt und haben gesagt, hier muss was geändert werden. Ja? Und nun, und jetzt kommt aber die Katastrophe eigentlich. Nun setze einen König über uns ein, dass er uns richte, gleich allen Nationen. Und das Wort war übel in den Augen Samuels, als sie sprachen, gib uns einen König, dass er uns richte. Was hat jetzt der Samuel getan? Das ist eine große Lektion für mich, ja, und für dich, Bruder und Schwester, ganz persönlich, wenn solche Dinge passieren. Er betete zu Jehova. Das Allernächste, was der Samuel getan hat, er betete zu Jehova. Und dann erst hat er irgendwas gemacht. Und Jehova sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Nach all den Taten, die sie getan, von dem Tag an, da ich sie aus Ägypten heraufgeführt habe, bis auf diesen Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, also tun sie auch dir. Das heißt, der Gehorsam unter Samuel war eben nur ein geteilter Gehorsam. Es gab zwei Strömungen. Die eine wollten dem Jehova dienen und sie haben gleichzeitig noch anderen Göttern gedient. Wieder das Mischwesen. Die ganze Sache mit dem Königtum stand damit bereits unter einem negativen Vorzeichen. Denn der Herr sagte in Vers 7, nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Wir kennen doch die Sprüche. Ja, was hatten denn die Brüder über Josef verhandelt? Der wird am Ende wohl über uns herrschen wollen, also wird er am besten beseitigt. Ja, und wenn ihr mal die Rede Stephanus nachlässt, da führt der Stephanus genau die Personen auf, die Israel nicht akzeptiert hatte als Führer. Josef, Mose und dann den Herrn Jesus. Ja, das ist eine Linie. Anschließend nun bekommt der Samuel den Auftrag, Israel über die Weise des Königs aufzuklären. Und Gott nimmt natürlich Bezug auf das, was er bereits durch Mose in 5. Mose 17, 14 folgende für diesen Fall angeordnet hatte. Das wollen wir jetzt nicht lesen, aber das könnt ihr ja selber nachlesen. Nun wird also zunächst Saul König. Haben wir heute Morgen auch gehört vom Markus. Hören wir in kurzen Auszügen, was da abläuft und was Gott grundsätzlich über das Volk, seinen König und ihren Fortbestand durch Samuel verkündigen lässt. 1. Samuel 10, 18 und 19. Und ich bitte euch herzlich, nehmt euch mal wirklich das ganze Buch Samuel zu Hause vor und lest es nach. Das ist sehr, sehr wichtig. Da kommen sehr viele, auch ganz persönliche Ermahnungen zum Vorschein. Einige wollen wir heute Abend auch nennen. Also 1. Samuel 10, 18 und 19. Und er sprach zu den Kindern Israel, so spricht Jehova, der Gott Israels, ich habe Israel aus Ägypten heraufgeführt und euch errettet, aus der Hand der Ägypter und aus der Hand all der Königreiche, die euch bedrückten. Ihr aber habt heute Gott verworfen, der euch aus allen euren Übeln und euren Drangsalen gerettet hat, und habt zu ihm gesagt, einen König sollst du über uns setzen. Das ist doch eigentlich Wahnsinn, ja? Wenn einer auf die Idee käme, zur Frau Merkel zu gehen und ihr anzuweisen, sie solle jetzt einen neuen Kanzler über Deutschland setzen, so ähnlich, ja, in abgeschatterter Form wäre das doch so, ja, wie das, was das Volk hier gemacht hat. Der Samuel sagt, ihr habt zu Gott gesagt, setze uns einen neuen König. Ja. Und Gott war doch König über Israel. Nach diesem harten Wort hatte Israel an jenem Tag seinen Gott abgesetzt. Weiter lesen wir in den Versen 23 bis 24. Da liefen sie hin und holten ihn, Saul, von dannen, und er stellte sich mitten unter das Volk, denn er war höher als alles Volk, von seiner Schulter an aufwärts. Und Samuel sprach zu dem ganzen Volk: Habt ihr gesehen, den Jehova erwählt hat? Denn keiner ist wie er im ganzen Volk. Da jauchzte das Volk und sie sprachen: Es lebe der König. Wir sehen hier den Abstieg. Ja? Nicht Jehova lebe. Wir danken Gott, dass du uns diesen König gegeben hast. Sondern der Blick geht nur auf die Erde. Es lebe der König. Ja? Das klingt vielleicht spitzfindig, aber das ist so. Ja? Das entspricht genau dem, was Gott gesagt hatte dem Samuel. Und worüber Samuel zutiefst betrübt war. Saul war am Anfang demütig und ordnete sich auch unter Samuel unter, versteckte sich bei seiner Intronisation beim Gerät. Das Volk war, als er aus dem Versteck dann hervorkam, begeistert, sah aber auf die äußere Erscheinung. Samuel warnt nun das Volk in 1. Samuel 12, Vers 14. Wenn ihr nun Jehova fürchtet und ihm dienet und auf seine Stimme höret und gegen den Befehl Jehovas nicht widerspenstig seid, und sowohl ihr als auch der König, der über euch regiert, Jehova eurem Gott nachfolget. Wenn ihr aber nicht auf die Stimme Jehovas höret und gegen den Befehl Jehovas widerspenstig seid, so wird die Hand Jehovas wider euch sein, wie wieder eure Väter. Und da spricht der Samuel noch einmal diese dunkle Zeit der Richter an, ja, die einfach ein fürchterliches Durcheinander zwischen Götzendienst und Zurückkehr zu Gott halblebig und wieder zurück in den Götzendienst war. Hier haben wir wieder Verheißung und Gericht, genauso wie wir das gestern in 3. Mose 26 und im 5. Buch Mose gesehen haben. Und es ist wie mit vielen Dingen in der Schrift: da, wo etwas zum ersten Mal vorkommt, dort haben die Linien in der Schrift ihren Ausgangspunkt. Das heißt, die Richtung, die diese Anfangslinie hat, die sagt etwas aus über das, was nachher in der Geschichte als Ergebnis herauskommt. Und da nun Israel den König über die Entthronisierung Gottes eingeleitet hat, kann aus dieser Linie nur eine Katastrophe herauskommen. Und Gott muss eingreifen und das Schlimmste verhindern. So wird es sein. Und genauso finden wir das auch, wenn wir dann weiterlesen in den König- und Chronika-Büchern und in den Propheten. Das Ende Sauls und seines Königstums war bald leider schon absehbar. Er sollte ja ein zum Dankopfer 7 Tage, bis ich komme, sagt Samuel, sollte er warten. 7 Tage, bis ich komme. Und der Saul hat brav 7 Tage gewartet, aber nicht, bis Samuel kommt. Und das ist das Verhängnis. Und Samuel muss nun dem Saul Folgendes sagen, 1. Samuel 13, Vers 11 bis 14. Und Samuel sprach: Was hast du getan? Und Saul sprach: Weil ich sah, dass das Volk sich von mir wegzerstreute und du nicht kamst zur bestimmten Zeit. Das Weib, das du mir gegeben hast, hören wir hier heraus. Ja? Der Markus hat es heute Morgen auch schon genauso pointiert an der Stelle. Jetzt, und weil du nicht kamst zur bestimmten Zeit und die Philister zu Mikmas versammelt waren, so sprach ich: Jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen, und ich habe Jehova nicht angefleht. Und ich überwand mich und opferte das Brandopfer. Salbungsvolle Worte sind es. Und Samuel sprach zu Saul: Du hast töricht gehandelt, du hast nicht beobachtet das Gebot Jehovas, deines Gottes, das er dir geboten hat. Denn jetzt hätte Jehova dein Königtum über Israel bestätigt auf ewig oder für immer. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Und schon haben wir die Quittung. Ja. Jehova hat sich einen Mann ersucht nach seinem Herzen und Jehova hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt, denn du hast nicht beobachtet, was Jehova dir geboten hatte. Und das hat zutiefst persönlich ermahnende Bedeutung für mich, ja, für jeden Einzelnen, der das liest. Wir müssen dann und wann in unserem Leben auch auf bestimmte Zeitspannen für uns unbestimmter Länge warten, bis die Zeit des Herrn, bis sein Kairos für mich, für uns, für dieses oder jenes in unserem Leben gekommen ist. Und dann geht der Weg Gottes los. Sehen wir dann, ja, wie der Saul, er sah die Probleme, ja, und er aber sah nur die Probleme und er sah nicht auf seinen Gott. Und da wollen wir keinen Stein werfen. Ja? Das kenne ich so sehr oft aus meinem eigenen Leben. Und ich habe es dieser Tage schon zu Geschwistern gesagt, wo ich am häufigsten schuldig werde. Das ist die Ungeduld, ja? und der Unglaube. Ganz persönlich. Und ich denke, es geht sehr vielen unter uns ähnlich. Sehen wir also dann allein auf die äußeren Umstände und lassen uns von ihnen fesseln, geben wir dazwischen auf und handeln eigenmächtig wie Saul, dann müssen wir ernten, was wir selber gesät haben. Was wir dann erleiden, ist dann nicht für den Herrn, ja, sondern das ist wegen unseres Unglaubens. Unser Zeugnis an die unsichtbare Welt ist dann ein negatives Zeugnis. Wir betrüben unseren Gott und Vater. Das Schlimmste ist es, was wir als Glaubende tun können, dass wir unseren Gott und Vater betrüben. Ja, weil das geht immer unter der Ansicht der unsichtbaren Welt. Die sieht, ah, das ist ein Frommer und der macht jetzt diesen Misch, das passt eigentlich nicht zusammen. Der redet immer vom Glauben und vom Vertrauen und er macht es nicht. Und das ist eigentlich am schlimmsten für uns als Glaubende. Ja? Denn Gott hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den Überhimmeln. Also bräuchten wir aus diesem Grunde nirgends mehr ungläubig werden oder ungeduldig werden. Ja? Nun sind wir aber aus schlechtem Holz und Gott weiß es. Ja? Und er ist auch barmherzig und er gibt dir und mir Zeit, dass wir den Glauben lernen. Später, als es dann um die Vernichtung Amaleks ging, hat Saul erneut die Anordnung Gottes durch Samuel nur halb erfüllt. Und deshalb hat dann Gott eben das Königtum aus seiner Hand genommen. Da gibt es übrigens noch eine fatale Verbindung zur späteren Geschichte, und zwar in das Buch Esther. Haman, der die Juden ausrotten wollte, war ein Agagiter. Er war also aus dem Königsgeschlecht der Amalekiter übrig geblieben. Ja, und deshalb war die Strafe so hart, die dann Saul getroffen hat. Denn bereits beim Auszug hatte Mose extra geboten bekommen, du sollst das Gedächtnis Amaleks gänzlich unter dem Himmel ausrotten. Ja, und so ist der Saul an dieser Stelle praktisch doppelt schuldig geworden. Ja, weil es gab bereits eine alte Anweisung, ja, aus der Zeit des Auszugs, die Gott jetzt hier zum Ende bringen musste und wollte. Und da der Saul hier versagt hat, hatten spätere Generationen die Früchte geerntet und es wäre fast so weit gekommen, dass die Juden in Babel damals unter Mordokai völlig ausgelöscht worden wären. Ja, das sieht man, also meine Sünde, ja, die hat Auswirkungen nicht nur für mich, sondern auch für meine Umgebung. Das muss uns klar sein. Ich möchte die Stelle jetzt aus 1. Samuel 16 nicht lesen, die hat heute Morgen der Markus schon gelesen. Einen Punkt möchte ich daraus nehmen. Es war interessant, dass Samuel wurde zu dem Isai geschickt und er hat gesagt, nimm das Horn mit Öl mit, ich habe mir unter seinen Söhnen einen König ersehen. Das heißt, der Samuel, der wusste nicht ganz genau, was alles auf ihn wartet. Das heißt, Gott hat ihm nicht alles sofort bis ins Detail erklärt, sondern er hat gesagt, du gehst jetzt dahin, und dann musste er wieder auf die Wirkung Gottes, auf sein Reden warten für den nächsten Schritt. Er wusste nur, die ganzen 7 Söhne, die da vorübermarschiert sind, die sind es nicht. Und dann gab es lange Gesichter, und ich kann mir das Durcheinander in dieser Versammlung vorstellen. Denn es hat ja nicht nur 5 Minuten gedauert, bis der David dann zu dem Opfer erschienen war. Der musste sich womöglich waschen und herrichten für das Opfer und gereinigt werden und weiß was, ja, bis der da war. Und dann war es immer noch nicht klar, wer es ist. Ja, weil erst als der David kommt, heißt es, auf, salbe ihn. Also wir sehen, das sind wirklich ganz praktische Dinge, und der Samuel hatte sich auch prompt blenden lassen. Ja? Er war auf die Gestalt Sauls fixiert, und deshalb ist er gleich beim Erstgeborenen hängen geblieben. Und wie schön ist, dass der Samuel nicht von Gott ausgerottet wurde, ja, weil er hier versagt hat, sondern Gott ist damit klargekommen, ja, mit diesem Versagen Samuels. Ja. Er hat ihn nicht bloßgestellt. Und es ist von Samuel ein Wort in der Schrift, das wird sonst von keinem Menschen in der Schrift gesagt. Das hat mich auch einmal zutiefst getroffen. 1. Samuel 3, Vers 19, da heißt es, schon in seiner Jugendzeit wird es über ihn gesagt. Und Samuel wurde groß, und Jehova war mit ihm, und er ließ keines von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Wenn man sich das mal überlegt, was das bedeutet. Ja, so ein Mann war das Samuel. Ja. Und trotzdem hatte er Unzulänglichkeiten, und deshalb wird er für uns wieder als Vorbild geeignet. Ja. Wir sehen, der ist nicht unerreichbar, sondern wir können aus seinem Leben lernen. Bedrückend war, was dann später passiert, als nun die Salbung erfolgt war. In 1. Samuel 16, Vers 12 lesen wir, da am Ende, und der Geist Jehovas geriet über David von selbigem Tage an und hinfort. Und im nächsten Vers lesen wir, aber der Geist Jehovas wich von Saul, und ein böser Geist, und jetzt korrigiert bitte, von vor Jehova ängstigte ihn. Ja, es könnten Kritiker auf die Idee kommen, Gott würde böse Geister verteilen. Ja.
Nochmal.
Es heißt, ein böser Geist von vor Jehova ängstigte ihn. Nicht von Jehova. Ja. Als ob der böse Geist von Gott ausginge, sondern es war ein Geist, der womöglich in der himmlischen Ratsversammlung hier auch gestanden hat und der den Auftrag bekommen hat, den Saul zu ängstigen. Aber das ist nicht ein Geist, der aus unserem Gott und Vater stammt. Ja, muss man ganz klar hier unterscheiden. Wir sehen hier eine Abschattung von dem, welchen Gott einst als schirmenden, gesalbten Cherub, als Herrscher über seinen Kosmos einsetzte, und wie dann eines Tages Sünde in ihm gefunden und er verstoßen wurde aus der Mitte der feurigen Steine, wie wir in Hesekiel 28 lesen. Ich möchte noch einen Kommentar zu Sauls Regierungszeit nennen aus Hosea, und zwar Kapitel 13, Vers 9. Und dort spricht Gott zu seinem Volk in dem damaligen Zustand zur Zeit Hoseas. Und der Hosea, der war Zeitgenosse Michas, Amos und Jesajas. Also diese Propheten waren alle zur selben Zeit in Israel von Gott installiert worden, um Israel zu dienen. Und Hosea sagt nun in Kapitel 13, Vers 9, es hat dich zugrunde gerichtet, Israel, dass du wieder mich, wieder deine Hilfe bist. Wo ist nun dein König, dass er dich rette in allen deinen Städten? Und wo sind deine Richter, von welchen du sagtest, gib mir einen König und Fürsten? Inzwischen war das Königtum im Nordreich verkommen und bereits zur Zeit Jesajas wurde das Nordreich ausgerottet. Das werden wir dann noch zu betrachten haben. Und jetzt geht's weiter. Vers 11, ich gab dir einen König in meinem Zorn und nahm ihn weg in meinem Grimm. Das sagt Gott später über die Regierungszeit Sauls. Und es wirft ein schwieriges Licht, ja, auf die Zustände Israels insgesamt gesehen. Ja. Ich gab dir einen König in meinem Zorn und nahm ihn weg in meinem Grimm. Das heißt, Gott hat wohl den Saul erwählt, aber es war Ausdruck seines Zornes über Israel und damit war Israel durch Saul gerichtsreif geworden. Ja? Und der Markus hat es sehr schön dargestellt heute Morgen, dass der Saul eben diese in den wesentlichen Stücken eben nicht die Führerperson war, ja? Sondern in wesentlichen Stücken versagt hatte. Saul war 40 Jahre lang König über Israel. Interessant, wieder eine Angabe von Paulus in Apostelgeschichte 13, Vers 21. Davids erste Intronisation wird uns in 2. Samuel 5 berichtet. Dort die Verse 1 bis 5, das möchte ich vorlesen. Und alle Stämme Israels kamen zu David nach Hebron und sie sprachen und sagten, siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Schon früher, als Saul König über uns war, bist du es gewesen, der Israel aus- und einführte. Und Jehova hat zu dir gesagt, du sollst mein Volk weiden, du sollst Fürst sein über Israel. Jehova hat zu dir gesagt. Ja? Hier sehen wir schon einen wesenhaften Unterschied. Und alle Älteste Israels kamen zu dem König nach Hebron und der König David machte einen Bund mit ihnen zu Hebron vor Jehova. Und sie salbten David zum König über Israel. 30 Jahre war David alt, als er König wurde. Er regierte 40 Jahre. Zu Hebron regierte er 7 Jahre und 6 Monate über Juda und zu Jerusalem regierte er 33 Jahre über ganz Israel und Juda. Zuvor war er deutlich weniger als 20 Jahre alt, als er Goliath besiegte. Er war viele Jahre ein König ohne Regierungsgewalt. Haben wir auch heute Morgen sehr schön dargestellt gesehen. Und nicht wenige dieser Jahre waren Flucht vor Saul, so wie gegenwärtig Israel ohne König in der Gottferne lebt. Es war damals genauso, denn über Israel ist immer noch der falsche König. In der stufenweisen Machtübernahme Davids steckt auch eine gewaltige Abschattung der Unheils- und Heilsgeschichte des Kosmos. Aber daran dürfen wir jetzt nicht stehen bleiben, das wäre ein längerer Exkurs. David war König Jehovas. Sein Gesalbter, der Mann nach seinem Herzen, so wie es Psalm 2 beschreibt. Denn der Psalm 2 spricht nicht nur von Christus, sondern er spricht auch von David. Habe ich doch meinen König gesalbt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ja? David war der König Jehovas, haben wir heute Morgen auch gehört. Ja? Saul war wohl von Gott eingesetzt, aber es war eigentlich streng genommen nicht sein König, nicht der Mann nach seinem Herzen. Ja. Natürlich gilt der Psalm 2, Vers 7 von Christus, gar keine Frage. Und das ist ja diese voräonische Existenz des Herrn Jesus, die hier angesprochen wird. Auch daran dürfen wir jetzt nicht stehen bleiben. Das Wort gilt eben im Sichtbaren für David und Salomo, denn sie waren nach Saul die einzigen Könige, die der Herr erwählte. Und das lesen wir von keinem der folgenden Könige mehr, weder in Juda noch weniger im Nordreich, dass sie von Gott erwählt wären. Auch der Jerobeam der Erste, ein Ephraimiter, wird nicht Erwählter Gottes genannt, obwohl Gott ihn selbst durch den Propheten Achia über die 10 Stämme zum König gesetzt hatte in 1. Könige 11. David aber war unbestritten trotz alles seines Versagens Gottes Maßstab, an welchem alle, die ihm folgten, gemessen und beurteilt worden sind. Das geschah, bis der Herr das Königtum bei Joachim endgültig zu Ende brachte und den Überrest von Juda und Manasse um der Sünde Manasses willen nach Babel weggeführt hat. So steht es in 2. Könige 24. Und dann begannen die vielen Tage Israels ohne König, ohne Fürsten, ohne Schlachtopfer, so wie uns das Hosea beschreibt. Der Bestand des Königshauses war nach der Verheißung, die David von seinem Gott nach 1. Chroniker 28 bekommen hatte, gebunden an die Treue des jeweiligen Königs gegenüber Jehova, dem Gott Israels. Salomo gab sein Vater David daher die Worte mit auf den Weg, die er selbst von seinem Gott erhalten hatte. Er sagt zu ihm: Als nun die Tage, 1. Könige 2, 1 bis 4, Entschuldigung, habe ich vergessen zu sagen, 1. Könige 2, 1 bis 4, als nun die Tage Davids herannahten, dass er sterben sollte, gebot er seinem Sohne Salomo und sprach: Ich gehe den Weg der ganzen Erde, so sei stark, sei ein Mann. Muss man einem Mann sagen, dass er ein Mann sein soll? Ja, bisweilen schon, denn es gibt Männer, die verdienen es nicht, Männer genannt zu werden, zumindest manchem ihrem Verhalten nach. Und deshalb war das schön, dass der David seinem Sohn das gesagt hat. Das war wirklich eine echte Ermahnung. Und warte der Hut Jehovas, Vers 3, deines Gottes. Das ist das Nächste. Sei stark, sei ein Mann, warte der Hut Jehovas, dass du auf seinen Wegen wandelst, indem du seine Satzungen, seine Gebote und seine Rechte und seine Zeugnisse beobachtest, wie geschrieben ist in dem Gesetz Moses, auf dass es dir gelinge in allem, was du tust und überall, wohin du dich wendest, auf dass Jehova sein Wort aufrecht halte, das er über mich geredet hat, indem er sprach: Wenn deine Söhne auf ihren Weg Acht haben, dass sie vor mir wandeln in Wahrheit, mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele, so soll es, sprach er, dir nicht an einem Mann fehlen auf dem Thron Israels. Und damit ist ganz klar, das Ende des Königstums Israel wird dann offenbarlich, ja, nach einer bestimmten Abfolge Ungehorsams todsicher eintreten. Ja, denn so steht es da geschrieben. Und das kann man dann nicht mehr irgendwie umdeuten, dass das Königtum dann in anderen Nationen seine Fortsetzung genommen hätte. Und was wir da sonst noch für Unsinn lesen können, da und dort. Streng genommen ist diese bedingte Verheißung mit der für das ganze Volk geltenden Deckungsgleich, die Mose vor seinem Tod dem ganzen Israel mehrfach vorgelegt hatte, was den Bestand im Land angeht. Ja? Gott hat gesagt, ihr bleibt dann im Land, wenn ihr gehorsam seid. Und so heißt es, wenn der König gehorsam bleibt, dann hat er auch einen Nachfolger. Ja? Und das ist dann von Gott abgedeckt. Ja? Wenn aber der ungehorsame König einen Nachfolger hat, dann ist es einfach nur die Gnade Gottes, wenn das ein anderer König wird, als der, der vorher war. Und wir sehen das ja in der Geschichte der Könige überdeutlich. Salomo in seinem Gebet bei der Einweihung des Tempels bezieht sich auf die Verheißung an David in 2. Chroniker 6, 41, 42, wobei das Zitat inhaltlich gleich ist mit dem, was wir in 2. Samuel 5, Vers 2 lesen. Ich möchte der Zeit halber diese Stelle nur nennen, dass man es einfach kontrollieren kann. dass niemand sagen kann, ja gut, das hat man jetzt aus dem Zusammenhang genommen. 2. Chroniker 6, 41, 42 und 2. Samuel 5, Vers 2. Gott hat also in großer Geduld all die auf David folgenden Könige ertragen, obwohl die Abwärtsentwicklung unaufhaltsam dem Ende des autonomen nationalen Bestandes zustrebte. Es waren insgesamt 3 Könige über ganz Israel nach Salomo, dann 20 Könige über Juda und 18 über das Nordreich in Samaria. 18 ist übrigens die Zahl der Sünde, 20 ist die Zahl der Mühe. Und diese beiden Begriffe stehen über dieser Zeit. Ja, da brauchen wir nicht Zeichendeuter sein, das ist nun einmal so. Ganze 3 davon waren erwählt, aber einer nur wirklich ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, auf der einen Seite eine Katastrophe, auf der anderen Seite eine Gnade unseres Gottes. So, jetzt wollen wir wieder eine Pause machen und ich bitte, dass wir die Fenster aufmachen und wir singen 3 Verse aus dem Lied 467, und zwar die Verse 1, 2 und 5. 3 Könige über ganz Israel, 20 über Juda, 18 über das Nordreich. Das ist die Bilanz der Königszeit. Einer nur war wirklich nach dem Herzen Gottes. Bereits unter Salomo nahm das Elend seinen Anfang. Wir lesen die Wurzel des Problems in 1. Könige 11, Vers 4. Und es geschah zur Zeit, dass Salomo alt war, da neigten seine Weiber sein Herz anderen Göttern nach. Und wir sehen, wenn wir ein Gefäß ausgießen, dann machen wir ja normalerweise nicht so, ja? Sondern wir machen es so. Das heißt, das ist ein langsamer Prozess gewesen. Die Frauen neigten sein Herz. Und wahrscheinlich ist ihm das nicht richtig aufgefallen. Ja, wenn das so gegangen wäre, dann wäre das eine Zäsur gewesen. Da wäre plötzlich was verschüttet gewesen. Ja? Aber es ging langsam. Und das ist das Problem, dass wir manches erst merken, ja, wenn schon eine ganze Menge Wasser den Bach hinabgelaufen ist, wie man im Sprichwort sagt. Und das war hier das Problem. Und jetzt steht da noch was dran. Seine Weiber neigten sein Herz anderen Göttern nach und sein Herz war nicht ungeteilt mit Jehova, seinem Gott. Also Jehova war sein Gott. Er hatte eine ganz persönliche Gottesbeziehung wie sein Vater David. Und am Anfang war das noch ungeteilt, aber eben nicht die ganze Zeit. Und das war das Problem. Und sein Verhängnis natürlich, keine Frage. Und jetzt heißt es da zum ersten Mal, wie sein Vater David. Und das klingt so, das hallt durch die ganze Geschichte der König. Nicht wie sein Vater David oder wie sein Vater David. Und da können wir daraus ablesen, die Behauptung, die ich aufgestellt habe, dass eigentlich letztlich nur David der König Israels war. Und so gibt es nur einen einzigen Nachfolger für diesen König, der einmal König über Israel sein wird. Und das ist der Herr Jesus. Denn in Apostelgeschichte 15, da lesen wir nichts von der verfallenen Hütte Joachims oder Hoseas, des letzten Königs der 10 Stämme, sondern da lesen wir von der Aufrichtung der verfallenen Hütte Davids. Darum geht's, ja. Und weil die Könige nach David versagt haben, eben nicht Männer von ungeteiltem Herzen mit Jehova waren, deshalb gab es auch die Katastrophe. Das erinnert uns an die Ermahnung des Paulus an uns, den Leib des Christus. Es ist ein Wort, das den ganzen Jammer und das Weder abwäge und Zersplitterung in der Gemeinde Gottes mit ihrem Bestehen beschreibt. Ich lese 2. Korinther 11, 1 bis 4, einen Kommentar zu diesem Vers in 1. Könige 11. Ich wollte, ihr möchtet ein wenig Torheit von mir ertragen, doch ertraget mich auch, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, sagt Paulus hier, denn ich habe euch einem Manne verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Da steht nicht Ehefrau, ja, Jungfrau, nicht Braut steht da, sondern Jungfrau. Und jetzt beschreibt er, was er damit meint. Ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, also auch euer Denken verderbt und abgewandt werde von der Einfalt gegen den Christus. Das ist genau das, was mit Salomos Herz passiert ist. Es wurde langsam geneigt. Ja? Und so kann das, so geschieht auch der Abweg, wenn ich auf den Abweg komme. Nicht dadurch, dass ich von außen bedrängt und sonst was mit mir passiert, sondern dass ich in meinem Herzen, in meinem Denken von der Einfalt gegen den Christus hin abgewandt werde. Das ist dann meine Verfehlung, die passiert genau dann. Das kann schon dadurch passieren, dass ich auf das Sichtbare sehe und daraus reagiere, anstatt zu tun, was Samuel getan hat. Er ging zu Jehova und betete. Und dann erst hat er sich mit dem Volk auseinandergesetzt bezüglich des Königtums. Paulus sagt weiter, denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder zweitens, ihr einen andersartigen Geist empfangen, den ihr nicht empfangen habt, oder drittens, ihr ein andersartiges Evangelium empfangen, das ihr nicht angenommen habt, so ertraget ihr es gut. Das heißt, der Abweg wird deutlich leichter ertragen als das gerade Wort Jehovas oder das gerade Wort des Evangeliums. Und das macht die Sache manchmal schwierig, ja. Weil das, was uns wegbringen will von dem Christus, viel eingängiger, viel plausibler, viel logischer für uns klingt, ja, weil es eben im irdischen Bereich stehen bleibt und die Herrlichkeitsdimension verlustig geht, ja, und wir das aus den Augen verlieren. Der Kernsatz ist, dass euer Denken verderbt und abgewandt werde von der Einfalt gegen den Christus, von dem Ungeteiltsein gegenüber meinem Herrn. Ja, ich sage das mir ganz persönlich. Und da sind auch die Beimengungen und die Vermischungen, wie bei Israel, das Hauptproblem. Ja, Mischung Christus und, das ist das Hauptproblem, auch in der Gemeinde immer gewesen. Die Gemeinde hat also kein Recht, Steine nach Israel zu werfen, ja? Denn sie ist am selben Spital krank an der Stelle, ja? Oder kann krank werden an dieser Stelle, sagen wir es mal etwas gnädiger. Möchte doch der Herr mein und unser Denken in der Einfalt, in dem Ungeteiltsein gegen ihn allein festigen und bewahren. Und möchte doch auch all die Verkündigung dieser Tage dazu dienen, ja, dass wir in dieser Einfalt gegen den Christus bestärkt werden, dass wir uns gegenseitig bestärken und dass der Dienst von hier vorne aus diesen Ertrag bringe. Nun zurück zum Königtum Israels. Das sich unter Gottes Führung abspaltende Nordreich der 10 Stämme setzte den Götzendienst, den Salomo begann unter Jerobeam dem Ersten fort, ohne Unterbrechung bis zu seinem Ende zur Wegführung nach Assyrien. Jerobeam der Erste kehrte gleich zu Beginn seiner Regierung zu der Urabweichung Israels zurück, nämlich zum Bau nicht nur eines goldenen Kalbs, sondern gleich zweier goldener Kälber. Und er ließ gleich zwei dieser Scheusale aufstellen. Im Nordreich gab es auch keine durchgehende Erbfolge der Könige, so wie das in Juda wenigstens bis Joachim der Fall war. Ja, Gott hatte in Juda um Davids Willen Gnade gegeben und die Thronfolger waren alle Abkömmlinge aus dem Hause Davids. Aber im Nordreich war das anders. Der Jerobeam hatte keinen durchgehende Nachkommenschaft bis zum Ende, sondern es war ein heilloses Durcheinander verschiedener Häuser und verschiedener Einflüsse auch von außen, ja, die Phönizier und wer da alles mit reingespuckt hat, bei Ahab bereits, die Isabel, das kennen wir ja, all diese Dinge, die waren dort gang und gäbe. Und jetzt lesen wir eines der furchtbarsten Worte im Alten Testament in Jeremia 22, Verse 29 und 30. Es gibt verschiedene Stellen in der Bibel, wo Begriffe oder Namen zweimal hintereinander genannt werden. Zum Beispiel heißt es Abraham, Abraham. Ja. Hier heißt es, o Land, Land, Land. Dreimal. Höre das Wort Jehova, so spricht Jehova, schreibet diesen Mann, und zwar Joachim oder Jekonja oder Konja nach Vers 24, auf als kinderlos, als einen Mann, der kein Gedeihen hat in seinen Tagen. Denn von seinem Samen wird nicht einer gedeihen, der auf dem Throne David sitze und fortan über Juda herrsche. Joachim war der letzte König, der aufgrund der Geburt von David abstammte. Direkt, ja. Joachim und Matanja oder Zedekia, wie ihn der Nebukadnezar später umgetauft hatte, die waren beide Söhne Josias. Und das war der letzte große Reformator Israels, von dem es tatsächlich heißt, dass er gewandelt habe wie sein Vater David. Und es gab keine Reform in Israel, die an Dimension größer war als die unter Josia. Man kann das in 2. Könige 24 nachlesen und in 2. Chroniker 36. Es gab in der Zeit bis zur Wegführung Judas zwei große Reformen. Die erste war unter Hiskia und die zweite durch Josia. Hiskia lebte zu der Zeit, als das Nordreich zu seinem Ende kam. Ja, und der Josia war der letzte gottesfürchtige König, bevor Israel durch Nebukadnezar zerstört wurde. Denn alle folgenden Könige waren Vasallen Nebukadnezars. Und beide Könige, der Hiskia und der Josia, bezogen in ihre Reinigung vom Götzendienst das damals bereits weggeführte Nordreich mit ein. Es ist eine wunderbare Abschattung der Wiederherstellung ganz Israels. Sowohl Hiskia als auch der Josia haben das ganze ehemalige Staatsgebiet Israels vom Götzendienst gereinigt. Also nicht nur ihre ursprüngliche ihren Regierungsbezirk, sondern das ganze Land Israels. Das große Passa, das dann ausgerufen wurde unter Josia, hat alle 12 Stämme eingeschlossen und genauso die Reform und die Opfer, die der Hiskia dargebracht hat. Aber diese Reformen erreichten nicht die Herzen des Volkes. Und das war das nächste Problem. Und so hat der Herr durch alle Propheten jener Tage Gericht verkündigt und auch ohne Aufschub durchführen lassen. Wir lesen zum Beweis ein Beispiel aus der Zeit der Reformen Josias in Jeremia 2, 11 bis 13. Dort sagt Gott über sein Volk: Hat irgendeine Nation die Götter vertauscht? Und doch sind sie nicht Götter, aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nichts nützt. Entsetzet euch darüber, ihr Himmel. Ja, wir sehen, dieses negative Beispiel ist in die Himmel abgestrahlt sozusagen, ja, in die unsichtbare Welt. und schaudert und starret sehr, spricht Jehova, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, den Born lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, geborstene Zisternen, die kein Wasser halten. Ja, wenn man den Born lebendigen Wassers verlässt, dann muss man arbeiten. Ja, dann muss man sich den Himmel verdienen durch Religion. Ja, Zisternen gebaggert. Ja. Born des lebendigen Wassers, das muss ich nicht graben. Ja, da muss ich mich nicht drum kümmern. Das ist Geschenk Gottes. Aber wenn ich den Born lebendigen Wassers verlasse, dann bin ich auf mich selber gestellt. Ja. Und dann kann nichts Gescheites dabei rauskommen. Also hat die gewaltige und mit aller Hingabe des Herzens und Konsequenz durchgeführte Reform des Königs Josia die Herzen des Volkes nicht erreicht. Er regierte immerhin noch 31 Jahre. Mit 8 Jahren wurde er König und mit 16 Jahren begann er Jehova zu suchen. Im 12. Jahr seiner Regierung begann er die öffentliche Reform. Ist das nicht enorm? Ja, mit 16 Jahren hat dieser Mann, und das war ja der Sohn des Manasses, des schlimmsten, der Enkel Manasses, des schlimmsten Königs in Israel, in Juda überhaupt. Der Amon war auch nur ein Hampelmann, sein Vater. Ne? Und der Josia war als Kind sozusagen zum König geworden und hat solch eine Gnade von seinem Gott bekommen. Das Ergebnis ist auf der einen Seite wunderbar und auf der anderen Seite erschütternd, wenn man es bezüglich des Volkes sieht, so wie der Jeremia das hier niedergeschrieben hat. Es zeigt, wie tief das Volk im Götzendienst verstrickt war und wie schwer es ist, von unzähligen religiösen und ungeistlichen Traditionen loszukommen. Das gilt auch heute noch. Ja. Ein Weltmensch, der nichts mit Religion am Hut hat, der hat es mit dem Evangelium viel einfacher als jemand, der 20 oder 30 Jahre durch alle möglichen Denominationen verdorben wurde. Gott möge uns lösen, wo nötig, und bewahren, dass wir nicht selber in solche Dinge abgleiten. Zweiter Unterpunkt ist das Königtum im Nordreich. Es gab, beginnend mit Jerobeam dem I., in der Summe 18 Könige über das Nordreich in Samaria. Das Königtum über 10 Stämme im Norden Israels war von vornherein nur auf Zeit gegeben. Gott ließ das gleich zu Beginn durch seinen Propheten Achia an Jerobeam unmissverständlich verkündigen. Das berichtet uns die Schrift in 1. Könige 11, Vers 26 folgende. Wir lesen einige Verse aus diesem Zusammenhang, aber natürlich nicht das Ganze, das ist klar. 30 bis 33 möchte ich herausgreifen. Da fasste Achia das neue Oberkleid, das er anhatte, und zerriss es in 12 Stücke. Und er sprach zu Jerobeam: Nimm dir 10 Stücke, denn so spricht Jehova, der Gott Israels, siehe, Ich will das Königreich aus der Hand Salomos reißen und dir will ich 10 Stämme geben, aber einen Stamm soll er behalten, um meines Knechtes Davids willen und um Jerusalems willen, der Stadt, die ich erwählt habe, aus allen Stämmen Israels. Darum, dass sie mich verlassen und sich niedergebeugt haben vor Astoreth, der Gottheit der Zidonier, vor Kamos, dem Gott der Moabiter, und vor Milkom, dem Gott der Kinder Ammon, und nicht auf meinen Wegen gewandelt haben, zu tun, was recht ist in meinen Augen, und meine Satzungen und meine Rechte zu beobachten, wie sein Vater David. Hier haben wir es wieder. Ja? Begleitet uns wie ein roter Faden durch die Geschichte. 37 bis 39 im gleichen Kapitel, und ich will dich, den Jerobeam nämlich, nehmen, dass du regierst über alles, was deine Seele begehren wird, und König seiest über Israel, Und es wird geschehen, wenn du hören wirst auf alles, was ich dir gebiete, und auf meinen Wegen wandeln und tun wirst, was recht ist in meinen Augen, indem du meine Satzungen und meine Gebote beobachtest, wie mein Knecht David getan hat. Ja, der hat doch aber das und das und das und das versagt. Gott spricht darüber nicht, denn das ist alles erledigt gewesen. Gott sagt, wie mein Knecht David getan hat. So werde ich mit dir sein und dir ein beständiges Haus bauen, wie ich es dem David gebaut habe, und werde dir Israel geben. Und ich werde den Samen Davids um des Willen demütigen, doch nicht für immer. Wenn ihr euch das mal überlegt, was hätte da aus dem Königtum Jerobeams werden können, ja, aber es ist nicht gekommen. Nicht nur wegen der Tatsache, dass es nicht für immer war, eben für die Zeit, die Jehova diesem Königtum gegeben hätte, wäre Segen gekommen. Ja, genauso wie vorher unter David. Die ganze Zeit des Nordreichs war aber eine unheilvolle Zeit, obwohl der Gott Israels immer wieder, auch durch die gottlosen Könige, um Davids und seiner Verheißungen willen Gnade gegeben hat. Etwa in 2. Könige 14 wird uns berichtet, dass der Jona Verheißungen gegeben hat, dass der Jerobeam des Zweiten trotz seines gottlosen Wandels bestimmte Städte wieder zu Israel dazu bekommt, um der Gnade, die David zugesprochen war. Dann hatte ja Gott Elia, Elisa, Jona und auch andere Propheten gegeben, deren Namen wir nicht kennen, die Israel, speziell auch dem Nordreich, gedient haben. Wenn wir nur den Elisa betrachten, was hat Gott durch diesen Mann an Segen gewirkt im Nordreich? Wann hat das Königtum der 10 Stämme aufgehört? Das wird uns in 2. Könige 17 berichtet. Es war das 12. Jahr des Ahas, des Vaters Hiskias, 4 Jahre vor Hiskias Amtsantritt. Also zur Zeit der Propheten Amos, Jesaja, Micha und Hosea. Als der letzte König Hosea für ganze 9 Jahre sein Amt antrat, er machte eine Verschwörung gegen Salmaneser, den König von Assyrien. Und da sehen wir, dass er bereits fronpflichtig an Assyrien war. Das heißt, das Nordreich war nicht mehr selbstständig, sondern es war unter der Oberherrschaft Assyriens. Und daraufhin hat der den Hosea verhaftet und nach einer 3-jährigen darauf folgenden Belagerung hat er dann das Ende des Nordreichs besiegelt. Es war das 6. Jahr Hiskias, des Königs von Juda, und demnach eine Art Endzeit für Israel. Wir lesen die Begründung Gottes hierzu, auch die ist sehr wichtig, dass wir sie verinnerlichen. In 2. Könige 17, 18 bis 23. Da erzürnte Jehova sehr über Israel und tat es von seinem Angesicht hinweg. Es blieb nichts übrig als nur der Stamm Juda allein. Auch Juda beobachtete nicht die Gebote Jehovas seines Gottes, und sie wandelten in den Satzungen Israels, die es gemacht hatte. Es war jetzt also besonders schlimm. Jetzt hat Juda die Sünde des Nordreichs übernommen. Ja, vorher ging die Sünde von Juda ins Nordreich über den Jerobeam, der Oberste über die Knechte des Salomo war. Ja. Und jetzt kehrt der Ungehorsam sozusagen auf Juda zurück. Ja, furchtbar. Da verwarf Jehova, Vers 20, den ganzen Samen Israels und demütigte sie und er gab sie in die Hand von Plünderern, bis er sie von seinem Angesicht weggeworfen hatte. Ja? Denn Israel hatte sich von dem Hause Davids losgerissen und sie hatten Jerobeam, den Sohn Nebats, zum König gemacht. Und Jerobeam lenkte Israel von der Nachfolge Jehovas ab und verleitete sie zu einer großen Sünde, die alte Leier, ja, aus dem Wüstenzug. Das goldene Kalb wurde wieder modern. Und die Kinder Israel wandelten in allen Sünden Jerobeams, die er getan hatte. Sie wichen nicht davon, bis Jehova Israel vor seinem Angesicht hinwegtat, so wie er durch alle seine Knechte, die Propheten, geredet hatte. Und Israel wurde aus seinem Lande nach Assyrien weggeführt, bis auf diesen Tag. Natürlich hat er denen nicht den Gar ausgemacht. Das haben wir ja gestern gelernt in 3. Mose 26, Vers 44. Das kann man sich hier hinstellen, hinschreiben. Ja?
Aber ohne Segenstrom.
Ja, natürlich.
Der Vermehrung.
Ja klar, dezimiert. Damit war auch das Königreich des im Norden zu Ende. Und es ist nach der Schrift, und das ist für uns allein sichere und verbindliche Quelle, nie wieder entstanden. Auch nicht etwa in anderen Ländern dieser Erde. Wäre das so gewesen, dann hätten wir zu 100% klare Hinweise darüber in der Schrift. In 1. Könige 11, Vers 39 lasen wir über den Bestand der Teilung Israels und damit des Königtums neben der Linie Davids nicht für immer. Die Erfüllung des Wortes haben wir hier. An dieser Stelle ist das Königtum für alle Zeit zu Ende im Nordreich und nie wieder erstanden. Und es wird auch nie wieder erstehen. Ja? Und die Schrift sagt es nicht. Ja? Wenn es andere Leute anders sagen, dann sollen sie es wieder auf eigene Rechnung tun. Die Teilung Israels in zwei Reiche oder zwei Lager, so lehrt uns das Hesekiel 37, hört einmal mit der Zurechtbringung Israels, also der Hinkehr aller 12 Stämme zum Gott Israels, endgültig auf. Das finden wir weiter bestätigt in Sacharja 12 und in Offenbarung 1, wo von dem großen Weinen um den Messias geschrieben steht. Ja, das könnt ihr bitte selber nachlesen. Und dasselbe gilt auch für das Königtum Davids. Denn zur Zeit Jesu und nach Pfingsten, siehe Apostelgeschichte 15, war die Hütte Davids immer noch verfallen. Das heißt, die Schrift rechnet etwa die Makkabäer oder die Könige in Judäa von Roms Gnaden nicht zur Linie Davids. Ja, war ja der Herodes und seine Nachfolger, das waren ja auch Juden, ja, aus dem Bereich Juda. Die zählt die Schrift nicht unter die Nachkommen Davids. Ja, weil sonst würde es ja heißen, Gott würde die verfallene Hütte des Herodes wieder aufrichten. Ja. War ja der letzte und dann kam noch einer nach, glaube ich, bis zur Zerstörung von Jerusalem. Ich weiß nicht, wie der damals hieß, ist auch nicht wichtig. Auf jeden Fall ist das Königtum im Jahr 70 dann endgültig zerbrochen. Aber das waren alle nicht solche aus der Linie Davids. Das waren irgendwelche Könige. Wäre das so, dass diese unter die Linie Davids fallen würden, dann hätten wir entsprechende klare Aussagen dazu im Wort Gottes. Was in apokryphischen Schriften oder sonstigen jüdischen Auslegungen dazu steht, das brauchen wir nicht ernst zu nehmen. Ja, das ist schön zu lesen, aber es ist nicht wirklich relevant. Denn unser Gott hat alle für uns notwendige und hinreichende Informationen in den 66 Büchern der Schrift hineingelegt. Oder 70, wenn man die Psalmen als 5 Bücher zählt. Natürlich lief die Zeugungslinie des Hauses Davids weiter, ohne dass wegen der Sünde Judas einer daraus König war. Keine Frage. Zerubabel war auch einer derer, ja, die aus der Linie Davids waren, aber er war nicht König, er war nur Landpfleger. Und er war in der Linie des Sohnes Davids. Darum wird auch im Neuen Testament von dem Herrn Jesus gesagt, dass er aus der Linie Davids ist, dass er Sohn Davids genannt wurde, wie wir heute Morgen auch gehört haben. Und es ist eben der König Israels, der David. Damals in dem Zustand, wie David war, ist auch der Herr Jesus bereits zum König gesalbt. Ja, aber er ist noch nicht de facto König über sein Volk. Ja, sie haben ihn zunächst einmal ans Kreuz gehängt. In Matthäus 1, das haben wir auch heute Morgen gehört, wird das Geschlecht Josefs genannt, des Stiefvaters Jesu. Vers 16 nennt Josef den Mann der Maria, von welchem Jesus geboren wurde, der Christus, das heißt Messias, genannt wird. Das heißt, das Königsgeschlecht hat wirklich keinen König mehr gezeugt nach Joachim. Ja, das müssen wir ganz klar festhalten. Da gibt es fürchterliche Auslegungen dazu, die uns alles Mögliche vom Himmel erzählen, was da alles entstanden wäre aus der davidischen Königslinie, bis hin, dass das englische Königshaus aus der davidischen Linie stammen sollte. Ja.
Und Jesus selbst dort gewesen wäre.
Ja, das ist alles Unsinn. Entschuldigt, wenn ich das so platt sage. Aber wir müssen es einfach aus der Schrift her so sagen, weil es einfach Unsinn ist. Ja, die Schrift sagt es anders. In Lukas 3 läuft bei David die Geschlechterfolge anders und auch nach Zerubabel bis Josef sind andere Namen vorhanden. Soweit die Behandlung der Könige. Jetzt möchte ich nur noch 2 Minuten etwas über die Propheten Israels sagen. Das wird nicht mehr lange dauern, aber es ist wichtig, es gehört dahin. Und mir ist es eigentlich erst bei der Vorbereitung für diese Dienste so in der Form aufgefallen, obwohl das sehr einfach in der Schrift nachzuweisen ist. Eine typische Haltung der beiden Häuser Israels zur Zeit der Könige beschreibt 2. Könige 17, Vers 13 und 14. Da heißt es: Und Jehova zeugte gegen Israel und gegen Juda durch alle Propheten, alle Säher, indem er sprach: Kehret um von euren bösen Wegen und beobachtet meine Gebote, meine Satzungen nach dem ganzen Gesetz, das ich euren Vätern geboten und das ich euch gesandt habe durch meine Knechte, die Propheten. Als aber sie hörten nicht und verhärteten ihren Nacken, gleich dem Nacken ihrer Väter, welche Jehova, ihrem Gott, nicht geglaubt hatten. Und welche sind da gemeint? Das sind die, die in der Wüste gefallen sind. Ja, alle gefallen sind. Die sind da angesprochen. Man möge 2. Chroniker 14, 19 damit vergleichen. Jeremia sagt zur Zeit der Reform unter Josia in Kapitel 25, 3, vom 13. Jahre Josias, des Königs Amons, des Königs von Juda, bis auf diesen Tag, diese 23 Jahre, ist das Wort Jehovas zu mir geschehen, und ich habe zu euch geredet, früh mich aufmachend und redend, aber ihr hörtet nicht. Generell auffallend ist, dass die Propheten, von denen wir Schriftzeugnisse im Wort haben, in der Zeit unmittelbar vor den Gerichten über das Nordreich und das spätere Südreich und später des Südreichs stammen. Zur Zeit der Wegführung des Nordreichs waren Amos, Jesaja, Hosea und Micha Propheten in Jerusalem und in Juda. Und die alle haben schriftliche Zeugnisse hinterlassen. Also eine Endzeit, ja, für das Nordreich. Und Gott hat in Gnade das Südreich mit so vielen Propheten, von denen wir Schriftzeugnisse haben, beschenkt. Dann um die Zeit der Wegführung des Südreichs, da dienten Zephania, Jeremia und Hesekiel und Daniel. Joel, Abadja, Habakuk sind zeitlich nicht genau einordnenbar. Der Jona lebte zur Zeit Jerobeams des Zweiten und wird genannt in 2. Könige 14, Vers 25. Und dann gab es noch einmal Schriftpropheten um die Zeit des Neuanfangs nach der Generalamnestie durch Kores. Das waren die Propheten Haggai, Sacharja und Maleachi. Dazu gab es geistliche Führer wie Esra, Josua, Nehemia und Zerubabel, zur Zeit nach der Gefangenschaft. Und nun ist es interessant, dass Gott in dieser Gefangenschaftszeit Judas hat er den Daniel überleben lassen, denn das war das Bindeglied zwischen der Wegführung Judas und der Wiederherstellung nach Kores. Denn wir lesen von Daniel, dass er bis ins dritte Jahr des Kores dienen durfte. Und im ersten Jahr des Kores fand die Amnestie statt. Ja, wir sehen, dass Gott trotzdem, ja, dass er dieses schwere Gericht über beide Teile Israels gebracht hat, sie ausreichend, ja, über die Maßen mit Prophetendienst beschenkt hat. Das ist mir wirklich aufgefallen, ja, dieser Zusammenhang. Ja, so möchte ich jetzt diesen Punkt beschließen. Und was sagt Gott zu dem Ganzen? Jeremia 29, 11 als Schlussvers. Denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht Jehova, Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. Das ist der Blick in das Herz unseres Gottes, ja, über all dieser dunklen Zeit. Der Herr möchte sein Wort segnen. Jetzt bete ich noch mit uns. Vater, hab Dank, dass du solch ein Gott bist. Ja, du bist der Gott Israels. Und du hast seine Geschichte längst vor Grundlegung der Welt gesehen, so wie du auch unsere Geschichte gesehen hast, jedes Einzelnen. Und du wirst sie zu einem guten Ende bringen, denn was du einmal über dein Volk bestimmt hast, das wird nicht rückgängig werden, auch nicht durch ihre Sünde und durch ihre Verfehlung, sondern du wirst sie retten, und denn du hast Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück. Gesegnet seist du, Vater. Amen.
Amen.
Wir singen jetzt zum Schluss das Lied 384. 384.